Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Matthias Friebe. Guten Abend. Grenoble in den französischen Alpen. Der Austragungsort der Winterspiele 1968, das ist heute unser Hauptschauplatz. Denn hier läuft das WM-Achtelfinale der Fußballerinnen zwischen Deutschland und Nigeria. Wir sind gleich live im Stadion und analysieren dann die Partie nach Abpfiff mit einem der erfolgreichsten Trainer im Frauenfußball, mit Bernd Schröder. Außerdem sprechen wir über ein großes Förderprogramm für Sportanlagen in Nordrhein-Westfalen, verantwortet von Staatssekretärin Andrea Milz, die uns das in Sport am Samstag erklärt. Dazu die Europaspiele, die Fecht-EM, der Evangelische Kirchentag und vieles mehr bis 20 Uhr. Los geht's aber natürlich in Grenoble. Es läuft die 81. Minute, 2:0 für Deutschland im Achtelfinale der WM gegen Nigeria. Wir blenden uns ein in die laufende Reportage von Martina Knief und Marc Eschweiler.
Hegering steht wieder, Spitzname Maschina, weil sie so robust ist, so zweikampfstark und sich nicht so schnell kleinkriegen lässt. Die Marina Hegering steht da unten wieder und die gelbe Karte für die nigerianische Spielerin absolut zu Recht. Aber damit ist es dann auch getan. Es gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. 10 Meter von der Mittellinie weg in der eigenen Hälfte auf der linken Seite. Und ich hätte jetzt, wo das Spiel immer noch unterbrochen ist, eine Idee für die deutsche Mannschaft in den nächsten Tagen im Teamhotel. Ein Seminar. Wie kriege ich Ruhe in unser Spiel? Und Seminarleiterin Lena Oberdorf, die 17-Jährige, weil die ist so abgezockt und ruhig in ihren Aktionen. Die könnte das ruhig mal den Teamkolleginnen erklären, wie das denn eigentlich so funktioniert. Achtung, Lea Schüller im Strafraum, schießt Tor! Lea Schüller macht das 3:0, weil eine Nigerianerin im eigenen Strafraum den Ball einfach Lea Schüller vor die Füße legt. Und die ist nicht überrascht, so wie wir gerade, sondern sagt: Dankeschön, ich nehme den Ball und zimmer ihn aus 15 Metern unten links ins Tor. 3:0, 82. Spielminute, Deckel drauf in diesem Spiel und Lea Schüller macht ihr 9.
Berichtet Marc Eschweiler live aus dem Stadion. Da waren wir genau zum richtigen Moment in Grenoble. Zur Schlussphase sind wir dann nochmal wieder zurück. Jetzt aber erstmal widmen wir uns der Frage der Gleichberechtigung in Fußballspitzenpositionen. In Politik, Wirtschaft und Kultur bekleiden Frauen längst wichtige Spitzenämter. Im Fußball ist das noch ganz anders. In Aufsichtsräten und Vorständen von Vereinen und Verbänden sind Mitglieder zu mehr als 95% männlich. Wie aber können Gremien vielfältiger werden? Dieser Frage ist Ronny Blaschke nachgegangen im 6. Teil unserer WM-Serie.
Mit Anfang 20 gehörte Daphne Goldschmidt 2007 zu den Gründerinnen ihres Vereins. Sie besuchte jedes Spiel von Hapoel Katamon Jerusalem, wurde zu einem der einflussreichsten Mitglieder. Doch sie zögerte lange, den großen Schritt an die Spitze zu wagen.
I took 3 or 4 years that I was like,
ich habe 3 oder 4 Jahre lang darüber nachgedacht, ob ich für den Vorstand kandidieren soll. Das Einzige, was mich davon abhielt, war die Angst, nicht gewählt zu werden und keinen Erfolg zu haben. Also habe ich den Club in den Vordergrund gerückt und für die Vereinsspitze kandidiert. Das öffnet vielleicht auch anderen Frauen die Tür, die vielleicht gar nicht glauben, dass ein solcher Weg möglich ist.
Vor einem Jahr wurde Daphne Goldschmidt zur Vorsitzenden von Hapoel Katamon Jerusalem gewählt. Als erste Frau führt sie einen Profiverein in Israel. Hapoel hat sich aus der 5. in die 2. Männerliga vorgearbeitet. Goldschmidt hat es trotzdem nicht immer leicht, zum Beispiel bei Treffen mit Funktionären anderer Vereine.
Es ist immer noch seltsam, in einem Konferenzraum die einzige Frau zu sein. Manchmal sagt mir jemand, ich hätte diese oder jene Entscheidung nur getroffen, weil ich eine Frau bin. Dann entgegne ich, haben Sie ein Argument, das relevanter ist? Solche Sprüche passieren leider hin und wieder, aber man sollte diesen Menschen nicht allzu viel Aufmerksamkeit geben.
Nur knapp 4% der Führungspositionen im europäischen Spitzenfußball werden von Frauen besetzt. So eine Studie von FAIR, Football Against Racism in Europe. Auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit hat vor allem der Fußballverband in Norwegen viel erreicht. Nationalspielerinnen erhalten seit vorletztem Jahr die gleichen Prämien wie ihre männlichen Kollegen. Das Fundament legte bereits Karen Espelund Ende der 1980er Jahre, als erste Frau im Vorstand des norwegischen Verbandes. Ein Jahrzehnt später wurde sie dessen Generalsekretärin. Zwischen 2012 und 2016 saß sie im Exekutivkomitee der UEFA.
Vor allem in den ersten Jahren hatte ich viele schlaflose Nächte. Ich hatte Ideen und wollte Themen umsetzen, aber ich kam damit nicht immer durch. Mir war bewusst, dass ich in den Gremien nicht das Maskottchen oder das Alibi der Männer sein wollte. Leider müssen Frauen in Gremien immer wieder ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Man muss ziemlich hart arbeiten und besser vorbereitet sein. Und man braucht gute Mentoren, auch männliche.
Vor 30 Jahren profitierte Karen Espelund von einer neuen Frauenquote im norwegischen Verband. Inzwischen müssen im Vorstand mindestens 2 Frauen sitzen, so die Regel. Aktuell sind es 4 Männer und 4 Frauen. Es dauerte lange, bis andere Verbände nachzogen. Die FIFA wünscht sich für ihr Führungsgremium mindestens 6 Frauen. Sie hält sich jedoch mit Forderungen gegenüber den Nationalverbänden zurück. Der DFB hat eine Frau in seinem Präsidium, Hannelore Ratzeburg, und die ist zuständig für Mädchen- und Frauenfußball. Karen Espelund spricht sich für verbindliche Quoten aus.
Wir brauchen dieses System, um traditionelle Strukturen zu brechen. Ob bei der Rekrutierung von Mitarbeitern, bei Ausschreibungen oder Wahlperioden. Häufig suchen wir nach Personen, die uns ähnlich sind. Eine Quote kann helfen, das zeigen Forschungen. Diversität führt zu den besten Ergebnissen in jeder Organisation.
Auch wegen der gesetzlichen Quote ist der Frauenanteil in Führungspositionen der Wirtschaft gestiegen. In Ostdeutschland auf 44%, im Westen auf 27%. Und im Fußball? In den Führungsgremien der Bundesliga-Clubs, im DFB und in der Deutschen Fußballliga sind mehr als 95% Männer. Anfang 2018 kandidierte beim FSV Mainz 05 die Juristin Eva-Maria Federhen für den Vorstandsvorsitz. Einige Fans sprachen ihr die Kompetenz ab, weil sie eine Frau ist. Solche Äußerungen seien keine Seltenheit, sagt Katharina Dahme, Aufsichtsratschefin beim Regionalligisten SV Babelsberg.
Zum Beispiel hatten wir mal hohe Funktionäre eines anderen Vereins zu Gast im VIP-Bereich, der sich fragte, was meine Rolle da ist. Und dann habe ich gesagt, dass ich Mitglied im Aufsichtsrat bin. Und dann war der sehr erschrocken und hat sehr deutlich gemacht, dass ja Frauen im Fußball nichts zu suchen hätten. Also wirklich auch mit so einer plumpen Wortwahl, also noch nicht mal versucht, das irgendwie intelligent zu verstecken.
Der DFB hatte 2016 mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ein Leadership-Programm gestartet. 24 Frauen wurden mit Führungsaufgaben vertraut gemacht. Katharina Dahme findet, dass sich auch die großen Clubs öffnen sollten. Noch haben engagierte Frauen in deren Gremien den Status von Exotinnen. Und so geben sie den Druck manchmal auch untereinander weiter.
Es kann nur Platz für eine geben, so ungefähr. Und dass so Frauen dann untereinander konkurrieren, statt zu sagen, wieso, wenn 3 Frauen da sind, können auch 3 Frauen ins Gremium gehen. Also vielleicht spielt das eine Rolle, dass man sich schon zufrieden damit gibt, wenn eine Frau in den Gremien sitzt und man dann aufhört zu suchen nach geeigneten Kandidaten. Und die müssen nochmal anders ermuntert werden. Es ist oft so, dass die Männer überzeugt davon sind, dass sie das können und Frauen eher skeptisch sind, ob sie sich das zutrauen können.
Der 6. Teil unserer Serie Angriff oder Verteidigung Frauen im Fußball, ein Beitrag von Ronny Blaschke. Bevor wir wieder ins Stadion gehen für die letzten Momente, sind wir erst einmal bei Männerfußball. Mit 1:0 hat Ägypten zum Auftakt des Afrika-Cups vor heimischem Publikum gegen Simbabwe gewonnen. Ein Turnier, das erst im Januar nach Ägypten kam, nachdem man es im November Kamerun weggenommen hatte. Sinnbild für das Chaos im afrikanischen Verband. Präsident Ahmad Ahmad wurde vor 3 Wochen kurzfristig festgenommen und soll jetzt von FIFA-Generalsekretärin Fatma Samura ersetzt werden, die dann Titel Hochkommissarin für Afrika bekäme. Unser FIFA-Experte Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Es gibt ja viele Probleme im afrikanischen Fußball. Musste da mal aufgeräumt werden?
Ja, da müsste eigentlich mal aufgeräumt werden. Allerdings ist die Institution, die sich dieser Dinge jetzt annimmt, nämlich die FIFA, die denkbar ungeeignetste. Die FIFA ist ein ganz zentraler Teil dieser Problematik, auch im afrikanischen Verband. Und niemand ist ungeeigneter als der Weltverband, hier einzugreifen. Allein schon, wenn man die Verschränkung in sich sieht, die jetzt wieder angestrebt wird, dass nämlich Fatma Samura, die Generalsekretärin, Ahmed Ahmed, dem höchst umstrittenen, unter schwerem Korruptionsverdacht stehenden Afrika-Chef, assistieren soll, zeigt, dass hier wieder eine persönliche Kombine geschmiedet worden ist. Ahmed war es, der Samura ins Amt geholfen hat vor 3 Jahren bei Infantino. Er hat sie ihm vorgestellt und er selber wurde dann, man kann fast schon sagen, quasi zur Belohnung im Jahr darauf CAF-Chef wiederum mit der Unterstützung von Infantino. Also die drei unter sich, das ist die denkbar unglücklichste und unglaubwürdigste Kombination, um die Probleme in Afrika zu lösen.
Vor allen Dingen, weil sie ja als FIFA-Generalsekretärin auch zumindest für die Verteilung der Gelder auch mit zuständig ist und das dann ja im afrikanischen Verband sich ja auch gut brauchen könnte. Muss sie nicht eigentlich ein Amt aufgeben? Wird das nicht auch gefordert?
Das wird gefordert, zumindest von der Institution, die einen immer tieferen Riss zur FIFA mittlerweile beklagt, nämlich die UEFA, die Europa-Union. Präsident Alexander Ceferin hat das in einem geharnischten Brief am Donnerstag klargestellt. Die UEFA ist ganz klar gegen diese personelle Lösung. Die UEFA sagt, sowas hat es noch nie gegeben. Man spricht hier von der Bevormundung von Seiten des Weltverbandes. Das Ganze sieht in der Tat auch so aus, als reißt die FIFA hier die Oberherrschaft an sich. Es ist mehr als merkwürdig, dass in Afrika sich kein offener Widerstand da regt, obwohl einige von einem Vorstandsmitglied beispielsweise überliefert, dass er von einer Art Rekolonialisierung spricht, dass also einige mit dieser Lösung natürlich unglücklich sind.
Aber warum macht die FIFA das? Ist das nur persönlicher Machterhalt und Machtausbau von Gianni Infantino?
Es ist beides. Zum einen muss Infantino natürlich schauen, dass sein enger Getreuer Ahmed Ahmed nicht zu sehr unter die Räder kommt. Die Vorwürfe, die gegen diesen Mann im Raum stehen, sind haarsträubend. Es geht um Korruption, aber nicht nur um Korruption, sondern es geht auch um Vergewaltigungsdelikte, die ihm angelastet werden von gleich mehreren Mitarbeitern, unter anderem in der CAF Mitarbeiterinnen. Und wenn diese Dinge ans Tageslicht dringen, dann hat die FIFA nochmal eine ganz neue Qualität von Problemen zu bewältigen. Die Korruption ist alltäglich, ganz anders als Infantino das kürzlich beschworen hat, öffentlich bei seinem Wahlkongress. Die Korruption ist allgegenwärtig. Damit kommen sie längst klar, weil es das Tagesgeschäft ist. Aber solche Dinge dürfen nicht ans Licht. Und auf der anderen Seite hat Infantino natürlich vor, bei dieser Gelegenheit seine Generalsekretärin loszuwerden. Das ist ganz klar der Dreh, den er hier spielt. Samora wird zum CAF geschickt und wir können jetzt schon darauf wetten, dass sie dort bleiben wird. Denn er hat einen Generalsekretär seiner Wahl mittlerweile ausgeschaut innerhalb der FIFA. Das ist Alistair Bell, der Mann, den er erst vor kurzem von der UEFA geholt hat. Einen ganz linientreuen Menschen. Und als Sahnestück obendrauf wird dann im nächsten Jahr eine Statutenänderung erfolgen in der FIFA, die so ausschaut, dass der Präsident exekutiv wieder alle Macht an sich reißen kann.
Thomas Kistner, live bei uns am Deutschlandfunktelefon, unser FIFA-Experte von der Süddeutschen Zeitung, zum Eingriff der FIFA im afrikanischen Verband, jetzt zum Start des Afrika-Cups. Danke für dieses Gespräch. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück ins Stadion nach Grenoble. Die Schlussphase im WM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Nigeria läuft. Es ist die Nachspielzeit, 3:0 für Deutschland, wie eben gehört. Wir sind jetzt live bei Tabia Kunze.
Weiter in der Abwehr der deutschen Mannschaft. Marina Hegering hat so viel Routine, sie passt auf Svenja Huth. Und die Offensivspielerin lässt da zwei Nigerianerinnen stehen, dribbelt sich Richtung nigerianischem Strafraum, wird da vom Ball getrennt, fair aus meiner Sicht. Trotzdem bleibt Huth da nochmal liegen, hält sich das Gesicht, rappelt sich jetzt erst auf, Spiel läuft weiter. Und es gibt Einwurf für Nigeria. Jetzt kommt die japanische Schiedsrichterin zu Huth zurückgerannt und will sich das mal anschauen, wie sie da jetzt diesen Zweikampf da überstanden hat. Aber Svenja Huth, die steht schon wieder. Die sagt ja, ich spiele am liebsten wie ein Kerl. Ich finde das toll, mich in Zweikämpfe reinzuwerfen. Und jetzt mit dem Viertelfinale vor Augen macht sie da auch jetzt kein großes Aufheben mehr rum um diesen Zweikampf. Trabt er jetzt Richtung Mittellinie. Und es gibt Einwurf für die deutsche Mannschaft, fair von den Nigerianerinnen. Deswegen jetzt der Einwurf ausgeführt für das DFB-Team auf Höhe der Mittellinie. Und so langsam können wir uns damit beschäftigen, gegen wen es gehen wird. In Rennes, wieder im Nordwesten Frankreichs am kommenden Samstag. Entweder gegen Schweden oder gegen Kanada. Das sind die Viertelfinalgegner für Deutschland. Jetzt erstmal noch der lange Ball von Nigeria Richtung deutschem Strafraum. Aber Caroline Simon spritzt dazwischen, schafft es aber nicht, die Nigerianerin vom Ball zu trennen. Der Schussversuch der Afrikanerin dann erst abgeblockt von Marina Hegering. Und Caroline Simon ist da bei dieser Klärungsaktion auch wieder getroffen worden. Sie kniet da auf dem Rasen kurz vor der Strafraumkante. Also dieses Spiel hat schon wieder wehgetan. Das war keine fußballerische Glanzleistung der deutschen Mannschaft. Die Nigerianerinnen haben das gespielt, was man von ihnen erwartet hat. Sehr körperbetont, standen den deutschen Spielerinnen auf den Füßen. und konnten nur eben dreimal die Gegentore nicht verhindern. Und deswegen wird sich die deutsche Mannschaft hier Richtung Viertelfinale verabschieden. Jetzt nochmal die scharfe Hereingabe von Nigeria, geklärt von der eingewechselten Clara Bühl, der jungen Deutschen. Die legt ab auf Schüller, die nimmt Debritz mit, Pass auf Hut und die bringt jetzt Ruhe rein, links raus auf die 17-Jährige, auf die eingewechselte Lena Oberdorf. Ja, eingewechselt wurde eine nicht, Jennifer Marojan, die sitzt weiter draußen, 2 Wochen nach ihrem Zehenbruch. Kann sie sich jetzt weiter erholen und wird dann vielleicht die Option sein fürs Viertelfinale. In einer Woche dann in Rennes. Ball bei der deutschen Torfrau, bei Almut Schuld. Und das ist der Schlusspfiff. Die deutschen Fußballerinnen ziehen ins Viertelfinale ein. Sarah Debritz.
Tabea Kunze live aus Grenoble. Das 3:0 gegen Nigeria. Die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale der WM. Und wir wollen das Ganze direkt jetzt vertiefen hier bei uns im Deutschlandfunk. Am Telefon ist Bernd Schröder, viele Jahre Erfolgstrainer von Turbine Potsdam und jetzt im Trainerruhestand. Guten Abend, Herr Schröder.
Hallo, guten Abend.
War das beste WM-Spiel der deutschen Mannschaft bisher?
Nee, das sehe ich nicht so. Also man sollte sich ja nicht von diesem Ergebnis immer leiten lassen. 3:0 sieht sehr gut aus. Zur ersten Halbzeit kann man durchaus zufrieden sein. Natürlich hat das in die Karten gespielt, unser Tor, dieser Kopfball von Popp und dann der Elfmeter. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir ja teilweise, sag ich mal, völlig von der Rolle. Wir haben zu viel verwaltet, wir haben unser Spielfluss war weg und ich glaube, dass der Rückzug von Alexandra Popp auf die Mittelfeld uns nicht gut getan hat. Wir haben vorne nichts mehr auf die Reihe gekriegt, außer diesen Fehler von den Nigerianern, wo also der Schüler den Ball reingab. Ich denke, vom Ergebnis her sollte man sich nicht täuschen lassen. Ich war selber überrascht, dass teilweise in der zweiten Halbzeit wir 20, 25 Minuten große Probleme hatten. Nicht, dass wir das Spiel hätten verlieren können, das hat man nie das Gefühl gehabt. Aber wir haben das Spiel, das Ergebnis verwaltet. Und unser Spielfluss ist dann ein bisschen verloren gegangen. Und dann hat man das Gefühl gehabt, die Nigerianer werden das Spiel nicht gewinnen. Aber die haben sehr viele Aktionen im 1-1 gewonnen auch. Und das war wieder eine Situation in der zweiten Halbzeit, wo wir auch spielerisch nicht das gebracht haben, was wir uns vielleicht vorgestellt haben.
Aber es heißt ja so schön in der alten Floskel, ein gutes Pferd ist nur genauso hoch oder springt nur genauso hoch, wie es muss. Immerhin ist die deutsche Mannschaft immer noch ohne Gegentor bei diesem Turnier. Was gefällt Ihnen denn gut? Was macht die deutsche Mannschaft denn gut?
Naja, auf jeden Fall haben wir eine Torhüterin, die bisher souverän gehalten hat. Ich habe ja Nadine Auer in meinen Reihen gehabt, 2-7, die auch praktisch dann Welttorhüterin geworden ist. Wir haben teilweise gute Aktionen im Mittelfeld, aber es sind auch zu viele. Also unsere beiden Innenverteidiger waren diesmal ganz gut, also sowohl Dosun als auch Hegering. Aber es sind eben viele Dinge, die noch verbessert werden müssen. Da muss man eben aufpassen, dass man sich nicht in Euphorie redet bei diesem 3-0, weil es kommen natürlich auch noch Gegner jetzt, die uns ein bisschen mehr zu schaffen machen als Nigeria.
Schweden oder Kanada, was wäre besser?
Ich würde mehr auf Schweden tippen, weil man kennt die Spieler, man weiß, wer da mitspielt, mit Fischer und ähnliche Leute und Aslani und wie sie alle heißen. Und die kennt man, da weiß man, was sie drauf haben und da muss man nicht überrascht sein. Und die sind eher berechenbarer als beispielsweise Kanada, die wieder ganz anders spielen.
Herr Schröder, auch in diesem Spiel hatte der Videobeweis wieder eine Rolle, vor allen Dingen beim 1:0 von Alexandra Popp. Das hätte man durchaus auch zurücknehmen können wegen Abseits, oder?
Es ist die Frage, wie Hut gestanden hat. Wenn die vom Torwart steht, ist natürlich immer so eine Frage, ob sie den Torwart, aber die hat ja keine Bewegung und nichts gemacht. Ja, also ich denke mal, war nicht klar erkennbar, ob auf der Linie stand zum Torwart, also praktisch die irritiert hat. Es ist bei Männern schon passiert, dass man sowas zurücknimmt. Auch diesen Foul. Das ist immer die Frage, ob man sowas gibt. Aber dafür sitzen eben 4 oder 5 Männer da, die das entscheiden und sagen, jetzt macht ihr mal. Und das war auch ein Problem wieder bei so einem Spiel, die Frauen sind es ja gar nicht gewohnt, dass man viel Unterbrechung hat und damit auch der Spielfluss verloren geht. Das ist das Negative an diesem Videobeweis, die wir heute haben. Es waren teilweise kein Spielfluss mehr drin, weil die haben sich alle irritieren lassen von dieser Situation.
Die Debatten werden auch jedenfalls nach diesem Spiel nicht kleiner werden. Haben Sie eine Ahnung, wie man aus diesem Videobeweis-Dilemma insgesamt wieder rauskommen kann?
Ja, da muss man wahrscheinlich jahrelang auch gute Leute haben, die in der Endkonsequenz, sag ich mal, den Blick für die Situation haben und schon die Schiedsrichter den Blick für die Situation haben. Ich denke, wenn jeder Schiedsrichter immer darauf reagiert, was die drinnen sagen, ist ja nicht verpflichtet, das Spiel zu unterbrechen oder irgendwas, Aber da müssen Schiedsrichter souverän sein und da müssen auch drinnen Leute haben. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal solche Leute geboren werden, die dann, Fußball ist keine Naturwissenschaft. Da kann man nicht alles erklären. Da gibt es immer auch Konjunktiv und ähnliche Dinge. Es ist nur gewöhnungsbedürftig und das ist eben im Moment das Problem, was wir haben.
Vor dem Turnier hat man gesagt, es wird auf jeden Fall die beste Weltmeisterschaft der Fußballerinnen aller Zeiten. Das Niveau wird das höchste aller Zeiten sein. Sehen Sie das jetzt, wo schon viele Spiele gemacht sind, immer noch so?
Ich kann es natürlich nicht so sehen, weil wir zu viele Mannschaften haben, die auch nicht das Niveau haben. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da sind ja auch Mannschaften dabei wie Thailand und so, bei aller Würde dieses Landes, die einfach nicht das Niveau heben können. Da braucht man sich vorzumachen. Entscheidend bei der ganzen Sache ist natürlich auch dieser Wirrwarr bei diesen Situationen. Jetzt, wer spielt nun die nächste K.O.-Runde? Wir hatten ja, die Nigerianer hatten ja 4 oder 5 Tage, waren ja im Dunkeln. Die wussten gar nicht, was passiert. Also dieser Modus, verstehen Sie, das ist, ich glaube, bei Männern würde das nicht passieren. Stellen Sie mal vor, bei Männern würde ein Tag, bevor dieses Achtelfinale stattfindet, keine Mannschaft wissen, ob das Spiel stattfindet.
Hatten wir bei der Europameisterschaft vor 2 Jahren auch.
Aber nicht so. Also es war ja, da gab es ja Riesen, hier gab es ja x Varianten. Und diese Varianten waren etwas verwirrend, auch für die Mannschaften selber und drum und dran.
Also gibt es nur 2 Möglichkeiten, Herr Schröder? Entweder auf 16 Mannschaften zurück oder auf 32 aufstocken?
Nee, also für den Frauenfußball, ich muss immer wieder dazu sagen, die müssen immer den normalen Zuschauer betrachten, der nicht unbedingt ein großer Fan von Frauenfußball ist. Der guckt sich solche Spiele an und wenn dann schwache Spiele sind, ne, wo Mannschaften 11-0 oder 13-0 verlieren, dann verlieren sie diese Zuschauer, die sie noch gar nicht gewonnen haben. Ich denke, wenn wir das Niveau halten wollen, müssen wir natürlich dran arbeiten, aber in mehr Mannschaften wäre natürlich noch viel schlimmer als jetzt. Ich denke, das Niveau ist nicht so durchgängig gut, dass man sagen kann, wir kommen im Frauenfußball so voran, dass jeder begeistert ist.
Bernd Schröder, der langjährige Trainer von Turbine Potsdam, war das bei uns im Deutschlandfunk. Danke Ihnen für dieses Gespräch heute Abend.
Danke.
Im Stadion von Minsk sind am Abend die 2. Europaspiele eröffnet worden. Auf der Ehrentribüne nahmen neben Staatspräsident Lukaschenko die Staatsoberhäupter aus Russland, Aserbaidschan, Moldau, Bosnien-Herzegowina und Serbien Platz. Nach der Premiere vor 4 Jahren in Baku gibt es jetzt die 2. Auflage des sportlich umstrittenen Wettbewerbs wieder in einem autokratisch geführten Land. Stefan Lag berichtet zum Auftakt.
Wie schon vor 4 Jahren in Baku gibt es Kritik daran, dass die Wettbewerbe nun erneut in einem autoritär regierten Land stattfinden, in dem es zahlreiche Menschenrechtsverletzungen gibt und welches sich auch nicht als Speerspitze im Anti-Doping-Kampf hervortut. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, betont zwar, die Sportler seien im Vorfeld intensiv auf die besondere Situation in Weißrussland vorbereitet worden, hat aber grundsätzlich kein Problem damit, in Minsk dabei zu sein.
Zum einen sind die European Games ganz klar im Weltkalender ein wichtiges Sportereignis, eben auf europäischer Ebene. Zum anderen dokumentiert die Tatsache, dass es Olympia-Qualifikationen gibt, wie wichtig diese Wettkämpfe zumindest in bestimmten Sportarten sind. Zum Dritten sind sie eben Bestandteil des internationalen Wettkampfs und damit für uns logisch und klar, dass wir da, wenn nichts Zwingendes dagegen spricht, mit von der Partie sind.
Für den weißrussischen Politologen Valery Kabaljewitsch ist es offensichtlich, dass die Spiele vor allem einem dienen, dem weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Lukaschenko ist der Meinung, dass dies das Image seines Landes verbessert und dass es seinem Ansehen zugutekommt, seinem Ruf als sportlichster Präsident der Welt. Deshalb sind ihm die Kosten egal. Lukaschenko meint, dass die Veranstaltung ihm helfen wird, das Image der letzten Diktatur in Europa allmählich loszuwerden. Rund 64 Millionen Euro sollen im Vorfeld aus der Staatskasse in die Spiele investiert worden sein. Im Wesentlichen für die Verbesserung der Infrastruktur. Präsident Lukaschenko betont, wie wichtig es sei, dass sich sein Land von der Schokoladenseite präsentiert. Die Aufgabe besteht nicht nur darin, die Spiele auf höchster Organisation Ebene durchzuführen. Wir müssen nochmals zeigen, dass es bei uns komfortable und, was viel wichtiger ist, sichere Bedingungen für das Leben und die Selbstverwirklichung der weißrussischen Bürger gibt. Nur wie kommt das bei den Bürgern seines Landes an? Sind die European Games tatsächlich so wichtig für sie? eine Umfrage des regierungskritischen Senders Belsat, der sein Programm aus Polen für weißrussische Zuschauer sendet, zeigt ein gespaltenes Bild.
Ich habe keine Erwartungen. Viel besser wäre es, wenn man die Renten erhöhen würde. Und wenn es nur 20 Rubel mehr wären.
Ich möchte, dass sich unsere Athleten von ihrer besten Seite zeigen. Das wäre so schön, damit ihr ständiges und hartes Training nicht umsonst ist.
Bei Belsat kommt auch der weißrussische Sportmoderator Alexander Putilo zu Wort. Er hat große Zweifel an der Nachhaltigkeit der European Games. Die Menschen freuen sich, dass bei uns Straßen renoviert wurden, dass das Stadtzentrum erneuert wurde. Aber man muss auch verstehen, dass nur Lukaschenko diese Spiele braucht. Nicht die Weißrussen, nicht Weißrussland, auch die Regierung nicht. Nur Lukaschenko persönlich, um sein Image zu verbessern. Wie es Weißrussland danach geht, was davon in Nutzung bleibt, ist sehr fraglich. Überraschend offene Worte. In Zeiten, in denen westliche Demokratien immer seltener bereit sind, teure, aufwendige Sportveranstaltungen auszutragen und die Kritik daran wächst, springen autoritär regierte Staaten gerne ein. Für sie hat das Prinzip Brot und Spiele unverändert Gültigkeit.
Ein neuer Wettbewerb feiert Premiere in Minsk, Dynamic New Athletics. Ein gemischter Teamwettkampf in der Leichtathletik mit 9 Disziplinen, der für die jungen Zuschauer der Generation Millennials gemacht ist. Über 3 Runden qualifizieren sich die Mannschaften für das Finale. Das ist ein neues Format, das der olympische Kernsport Leichtathletik brauchen kann, zumindest nach der Meinung der Top-Funktionäre, wie Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe und IOC-Präsident Thomas Bach.
Ändern oder geändert werden? Das ist die Frage. Wenn du zu lange wartest, dann wirst du verändert.
Man benötigt einen modernen, athletenfokussierten Sport, um attraktiv und aufregend für junge Leute zu sein.
Die Top-Funktionäre machen Werbung für Dynamic New Athletics, kurz DNA. Ein Kürzel mit doppelter Bedeutung. Zum einen für die Neuerfindung der Leichtathletik, zum anderen für die traditionellen Elemente Laufen, Springen, Werfen. Dynamic New Athletics soll Leichtathletik für Millennials sein. Sie haben der olympischen Kernsportart den Rücken gekehrt. Denn die jungen Leute verfolgen auf Smartphones und anderen digitalen Geräten Sport mit Team Spirit, schnell und attraktiv. Deshalb hat der Europäische Verband 3 Jahre lang dieses Format entwickelt. Marcel Wakim, verantwortlich für neue Projekte, sagt:
Die traditionelle Leichtathletik ist die klassische Musik. Wir haben über eine Hip-Hop-Version nachgedacht, die das jüngere Publikum anspricht, eine jüngere Generation von Athleten und Fans.
Es ist der Versuch, einen Trend zu beenden. Ein Beispiel aus London. Während die E-Sport-WM im Wembley-Stadion ausverkauft war, sah das Diamond League-Meeting im Olympiastadion zuschauermäßig eher traurig aus, beklagt der britische Weitsprung-Olympiasieger Greg Rutherford.
Das ist das Problem, die überalterten Leichtathletik-Fans. Wir tun nichts, um die Leichtathletik für die junge Generation attraktiv zu machen, damit sie sich für die interessante Seite des Sports interessiert.
Die Lösung soll jetzt Dynamic New Athletics heißen. Ein Sportevent. 2 Stunden, jeweils 6 Teams pro Match. 15 Sportler und 6 Ersatzleute kämpfen um den Einzug in die nächste Runde. Pro Disziplin gibt es jeweils 12 Punkte für den Sieger, 2 für den 6. und letzten. Los geht es mit dem sogenannten Trackathlon, bei dem nacheinander ein Mann und eine Frau starten. Dieser Auftaktwettkampf besteht nicht aus traditionellen Disziplinen, sondern aus Trainingselementen. Sprints mit Schlitten oder Bremsfallschirmen, Kugelstoßwerfen, Standweitsprung, Hindernislauf mit Wassergraben oder Medizinballsprint. Danach geht es aber klassisch weiter. Erst Hochsprung, Speerwurf und Weitsprung. Und dann schließlich auf der Laufbahn. Männer und Frauen rennen jeweils 100 Meter, sprinten über die Hürden und schließlich eine gemischte 4x400 Meter Staffel. Die Entscheidung fällt dann in der 9. Disziplin, die The Hunt, die Jagd genannt wird. Der Punktbeste startet mit Vorsprung auf die Verfolger. Jeweils 3 Punkte bedeuten eine Sekunde. Vergleichbar mit dem Verfolgungsrennen zum Beispiel beim Biathlon. Mit dem Unterschied, dass The Hunt eine gemischte Staffel ist.
The men start off on the 800 meter leg. It's a woman on the 600 meter leg, then a man on the 400 meter leg, and finally the women brings them home on the 200 meter leg.
Männer und Frauen laufen abwechselnd 800, 600, 400 und 200 Meter. Wer als erster über die Ziellinie läuft, hat DNA gewonnen. Um aber die olympische Kernsportart nicht komplett neu zu erfinden, werden auch die Sieger der einzelnen Disziplinen jeweils mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Svein Arne Hansen, der Präsident des Europäischen Leichtathletikverbandes, erklärt.
Wir wollen nicht die traditionelle Leichtathletik abschaffen, aber wir müssen etwas tun, um für junge Leute attraktiver zu werden. Und deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir mit den EOC zusammenarbeiten und ein neues Element nach Minsk bringen. Wir können nur etwas voranbringen, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten.
Bei Umfragen unter jungen Leuten ist DNA gut angekommen. 38% der Millennials würden sich den Wettkampf auf dem Smartphone anschauen.
Heinz-Peter Kreuzer über einen neuen Leichtathletikwettbewerb, der Premiere feiert bei den Europaspielen in Minsk. Alles zusammengefasst von den European Games finden Sie bei uns im Netz. Ein ganzes Dossier mit Gesprächen und Hintergründen. deutschlandfunk.de/sport. 300 Millionen Euro extra. 300 Millionen für bessere Sportanlagen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein neues Sportstättenförderkonzept vorgestellt. Möglichst unbürokratisch soll es sein. Die Vereine selbst können Bedarfe anmelden und es fließt Geld. So viel Geld wie sonst in 5 Jahren über den Sportplan. Warum und mit welcher Motivation? Darüber habe ich mit Andrea Mills, der Sportstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen, gesprochen. Zuerst habe ich sie gefragt, ob sie sich eigentlich ungerecht behandelt fühlt, wenn man sagt, sie verteile das Geld mit der Gießkanne.
Natürlich würde ich mich dann ungerecht behandelt fühlen, weil wir machen es eben gerade nicht mit der Gießkanne, sondern wir haben gesagt, die Orte werden so vom Geld her ausgestattet, dass sie ungefähr das 5-fache dessen bekommen, was sie ansonsten als Kommune, auch als Sportpauschale jedes Jahr kriegen. Und dann sind es die Vereine selber, die entscheiden wirklich, wer kriegt intern das Geld, wie viel, welche Quoten werden angesetzt. Das macht tatsächlich jeder Ort für sich ganz alleine, sodass jeder auch seine Wünsche und Bedürfnisse am besten damit befriedigen kann.
Aber 5-mal mehr als im normalen Haushalt sozusagen veranschlagt, das ist ja schon noch eine ganz erkleckliche Steigerung. Wo kommt das Geld auf einmal her?
Also wir haben tatsächlich 300 Millionen letztes Jahr beschlossen, vom Landtag die ersten 30 Millionen auch schon bewilligt bekommen für 2019, sodass das jetzt auch losgehen kann. Und die anderen 270 Millionen sind in den 3 Folgejahren entsprechend eingepreist. Wie alles im Leben ist das eben eine politische Willensbekundung und uns ist der Sport was wert. 300 Millionen für Vereine.
Sie kriegen ja auch eine ganze Menge Lob von allen Seiten dafür, von den Vereinen, vom Landessportbund. Trotzdem ist der Sanierungsstau gewaltig bei den Sportanlagen. Da werden 300 Millionen auch nicht ausreichen. Wie oft können Sie diese 300 Millionen in Zukunft nochmal addieren?
Also wir machen tatsächlich Folgendes. Bisher gibt es nur Schätzungen, wie viel Sanierungsbedarf wirklich ist. Da kann man ja alles Mögliche reinrechnen oder man kann es rausrechnen, je nachdem, wie man es gerne hätte. Was wir machen werden, ist, wir lassen uns alle Skizzen von den Vereinen geben, was die so planen könnten, wenn sie denn das Geld unendlich hätten. Dann müssen die eine Prioritätenliste setzen. Aber ich bekomme auch die Sachen zugeschickt, die hinten runtergefallen sind intern.
Das heißt, Sie wissen dann einmal komplett, was es gebraucht wird?
So ist es. Das heißt, das ist das erste Mal, dass ich dann belastbar das Volumen werde abschätzen können, 2022, was Vereine noch gehabt hätten, wenn wir noch mehr gegeben hätten. Ja, und dann müssen wir zum Finanzminister gehen und sagen, wir brauchen nochmal.
Oder was auf dem Wunschzettel steht. Jetzt ist es so, die Vereine schlagen vor, das haben Sie uns auch gesagt, und am Ende entscheiden dann Sie, wenn Sie diese Liste kennen und nicht die Kommunen, wie das sonst üblich ist bei den normalen Geldern, die ausgezahlt werden. Heißt aber nicht, dass Sie enttäuscht waren, wie das Geld von den Kommunen verteilt wurde, dass Sie es jetzt selbst in die Hand nehmen.
Nee, also der Punkt ist ja der, wenn Kommunen Geld ausgeben aus der Sportpauschale, ist es denen selber überlassen, für welche Zwecke sie das hergeben. Das sind dann oft kommunale Anlagen, sodass die Vereinsanlagen dann auch hinten runterfallen, weil die Summe eben nicht ausreicht. Dieses Programm hier ist eben explizit für Vereine, die entweder eine Sportstätte im Eigentum besitzen oder langfristig was gemietet oder gepachtet haben. Das heißt, so ein Programm hat es ja bisher vergleichbar noch nicht gegeben und gibt es auch bundesweit nicht. Und wir glauben also tatsächlich, und da korrigiere ich Sie leicht, dass die Vereine am besten und die Stadt- und Gemeindesportverbände am besten wissen, wofür sie es ausgeben wollen. Formal schicken die mir das zwar zu, aber wenn ich sehe, dass unsere Kriterien überall eingehalten sind, machen wir überall einen Haken dran, sodass ich nicht anfange, vielleicht haben Sie sich das so vorgestellt, auch nochmal zu sortieren. Das mache ich nicht. Sondern wenn mir eine Liste vorgelegt wird, mal als Beispiel, Köln hat 14 Millionen in diesem Pott drin und die Liste stimmt, die ist über 4 Jahre vernünftig aufgeteilt, dann machen wir einen Haken dran und ändern da gar nichts dran.
Frau Mills, wenn Sie jetzt 300 Millionen in die Hand nehmen und die Sportstätten sanieren, auf diese Frage werden Sie wahrscheinlich schon warten, dann ist das so, weil gerade viel Geld da ist oder weil es ein starkes Zeichen für eine Olympiabewerbung braucht?
Genauso ist es. Also wir haben erstens mal im Koalitionsvertrag es versprochen, dass wir gucken, was wir tun können. Und das haben wir jetzt geliefert und das Versprechen erfüllt. Und natürlich haben Sie in einem recht. Wenn ich mich für Paralympische und Olympische Spiele bewerben werde, dann muss ich die Zustimmung wirklich der gesamten, ich sag mal, Bevölkerung in NRW und vor allen Dingen dieser Teilmenge Breitensport, nenne ich die mal, die muss ich bekommen. Und es wäre doch schade, wenn ich da dann hinterher auf Widerstände stoßen, weil die mir sagen, meine Stadien sind marode und du baust für die Leichtathletik neu. Und so, denke ich, kriegen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir tun was für die Vereine, die es wirklich verdient haben, dass sie auch mal drankommen mit Förderung. Und auf der anderen Seite schaffen wir uns eine gute Ausgangsbasis für eine Bewerbung.
Das heißt, man kann mit Fußballplätzen und Turnhallen sich ein Jahr in Erfolgsabstimmung besorgen.
Also wenn das so einfach wäre, ist es leider nicht. Ich kann höchstens für gute Stimmung sorgen. Und ich glaube, das tun wir im Moment in der Sportszene. Ist die Stimmung in der Tat sehr, sehr gut.
Und ich nehme Sie so wahr, dass Sie kein Hehl daraus machen, dass Olympia 2032 an Rhein und Ruhr das erklärte Ziel ist.
Also Sie wissen ja, dass es im Moment eine Privatinitiative ist von Herrn Moron.
Genau.
Und wir begrüßen das, dass er diese Initiative ergriffen hat. Und das Heft des Handelns hat der Deutsche Olympische Sportbund in der Hand. Die haben also schon mal, wie ich in der Zeitung ja genau wie Sie lesen konnte, gesagt, 2020 wird das Jahr sein, wo sie sich entscheiden, ob sie sich mit deutschen Bewerbungen eben anfreunden können und wenn ja, mit wem. Und da hoffen wir natürlich sehr, dass, wenn es eben eine deutsche Bewerbung gibt, dass die dann mit Rhein-Ruhr stattfindet.
Und dann helfen sanierte Sportstätten vielleicht auch ein bisschen mit?
Also ganz sicher, weil, wie Sie auch das kennen von Olympischen und Paralympischen Spielen, bekommen wir ja sehr viel Besucher, auch aus der Sportjugend, aus all den Ländern. Die übernachten ja in der Regel dann auch bei den örtlichen Vereinen. Die übernachten wirklich ganz klassisch mit Schlafsäcken auch schon mal in Turnhallen. Und da ist es doch schön, wenn die Turnhalle in Ordnung ist.
NRW-Sportstaatssekretärin Andrea Mills zu den Olympischen und Paralympischen Ambitionen und dem großen Sportstättenförderprogramm. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Sie hören Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Der Start war holprig und schwierig für die deutschen Fechter, heute zum Abschluss der Heim-Europameisterschaft in Düsseldorf, aber doch noch der große Jubel. Gold für die Säbel-Männermannschaft. Diesen Abschlusstag fasst Alexander Lorenz zusammen.
Das Mannschaftsfinale der Säbelherren entschieden die Deutschen erst im letzten Duell zu ihren Gunsten. Zu Beginn hatte sich das Quartett um Max Hartung einen Rückstand eingehandelt, sich dann aber nach und nach zurückgekämpft. Der Dormagener Benedikt Wagner setzte schließlich den entscheidenden Treffer zum 45:43 gegen Titelverteidiger Ungarn.
Ich bin den ganzen Tag immer bei den Matches geführt, aber man muss auch gewinnen können, wenn man mal zurückliegt. Ich habe den Start verkackt, bin dann aber gut zurückgekommen und so haben wir es jetzt ziemlich geschafft, das ist die Hauptsache.
Das Gold ist die vierte Medaille für Deutschland bei dieser EM. Das ist eine mehr als bei den beiden Europameisterschaften davor. Für die deutschen Degendamen hat es am Abschlusstag kein Happy End gegeben. Das Team verpasste im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich eine Überraschung, verlor knapp und landete am Ende auf Platz 6.
Knapp im Tiebreak des dritten Satzes war Schluss gestern für Alexander Zverev. Sein Gegner David Goffin aus Belgien ist jetzt beim ATP-Tennisturnier von Halle auch ins Finale eingezogen und trifft dort auf Rekordmann und Superstar Roger Federer. Stefan Kausen.
Dieser Roger Federer ist auf seinem Lieblingsbelag und bei seinem Lieblingsturnier neben Wimbledon einfach nicht zu stoppen. 6:3 und 6:3 gegen den Franzosen Herbert. Roger Federer wieder im Finale von Halle, diesmal gegen den Belgier David Goffin, der im ersten Halbfinale den Italiener Berrettini ausgeschaltet hatte. Roger Federer kann zum 10. Mal in Halle gewinnen. Das wäre auch sein persönlicher Rekord. In Basel, seinem Heimatturnier, und in Wimbledon hat er bisher 9 bzw. 8 Mal gewonnen. Halle wäre dann schon die Nummer 10.
Beim WTA-Turnier in Birmingham hat Julia Görges das Finale erreicht. Sie bezwang Petra Martic aus Kroatien 6:4 und 6:3 und wartet jetzt im Finale auf French Open-Siegerin Ashleigh Barty aus Australien. Tag 3 beim Golfturnier von Eichenried. Nach überragendem Start musste Martin Kaymer heute allerdings nicht nur den Spitzenplatz abgeben, sondern eigentlich auch seine Titelambitionen abhaken. Taufik Kallier berichtet.
Aus 2 Schlägen Vorsprung, mach 5 Schläge Rückstand, so das Motto von Martin Kaymer am heutigen dritten Tag der BMW International Open im Golfclub München-Eichenried. Für den 34-Jährigen lief dabei nicht alles schlecht, aber vieles überhaupt nicht gut. Hatte er mal eine Chance zu einem Birdie, also ein Loch mit einem Schlag weniger zu spielen als vorgesehen, dann schob er die Kugel dort, wo er sie gestern zielsicher reingemacht hatte, heute einfach vorbei. Das Ergebnis am Ende eine 75er Runde, also 3 Schläge über dem Platzstandard von 72. Martin Kaymer geht nun eben mit 5 Schlägen Rückstand auf den führenden Jordan Smith in die abschließende Runde. Smith hatte heute einen großartigen Tag, allerdings ist die Führung nur dünn, denn sein Landsmann Fitzpatrick und der Österreicher Schwab liegen nur einen Schlag hinter der Spitze.
Irgendwann möchte auch der Vatikan mal bei einer olympischen Eröffnungsfeier dabei sein. Vor einigen Monaten wurde ein eigener Sportverband gegründet. Man würde gerne ins IOC. Seit kurzem gibt es auch ein vatikanisches Frauenfußballteam. Das ist noch weit weg von der WM, die ja aktuell in Frankreich läuft. Heute in Österreich sollte es aber mal das allererste offizielle Spiel geben. Sollte, denn es kam zu einem Eklat. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Wien.
Zum Anpfiff kam es nicht. Die Teams der Frauenfußballmannschaft des FC Maria Hilf und der neu gegründeten vatikanischen Frauenfußballmannschaft standen am Samstagnachmittag bereits auf dem Platz im Wiener Stadtbezirk Simmering. Der gemeinsame Gottesdienst auf dem Spielfeld war beendet, die Hymne des Vatikans erklang. Zu diesem Zeitpunkt zogen einige Wiener Spielerinnen ihre Trikots hoch und stellten auf ihre Bäuche gemalte Eierstöcke sowie Botschaften für die Legalisierung der Abtreibung zur Schau, wie der ORF berichtete. Daraufhin habe sich die Delegation des Vatikanteams mit dem anwesenden Vatikanbotschafter beraten. Anschließend hätten die Verantwortlichen die Frauenfußballmannschaft in die Umkleidekabine beordert und später das Spielfeld verlassen. Nach Informationen der Tageszeitung Kurier habe der Teamchef der Vatikanmannschaft die plötzliche Absage bedauert. Wären wir angetreten und wären anschließend die Fotos der drei Spielerinnen in den sozialen Medien aufgetaucht, müssten wir damit rechnen, dass unser Frauenteam aufgelöst wird, wie der Kurier den Teamchef der Vatikanmannschaft wörtlich zitiert. Die Frauenmannschaft des FC Maria Hilf hatte anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens das Vatikanteam eingeladen.
Wir bleiben in gewissem Sinne beim Thema hier in Sport am Samstag, wechseln jetzt aber die Konfession. Über 118.000 Menschen nehmen in diesen Tagen am 37. Evangelischen Kirchentag in Dortmund teil, der unter dem Motto "Was für ein Vertrauen" steht und morgen zu Ende geht mit einem Gottesdienst im Dortmunder Fußballstadion. Premiere dieses Mal: Zum allerersten Mal gab es ein eigenes Zentrum Sport mit Podien, Workshops und Bewegungsangeboten. Warum sich aber der Kirchentag mit diesem Thema so genau befasst hat und was da angeboten wurde, das hat sich Jessica Sturmberg für uns angesehen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, bei Google Maps die Reisen Jesu Christi während der ersten 8 Monate seiner 3-jährigen messianischen Wirksamkeit aufzusummieren und einzutragen. Ja, Sie können das ja an den Evangelien verfolgen, der ist mehrmals durch Israel und Judäa hoch und runter und der kommt da in diesen 8 Monaten auf 860 Kilometer per Pedes. Er war ja ein Wanderprediger. Und das sind noch nicht Aktivitäten des täglichen Lebens wie Fisch und Brot besorgen, sondern nur Reisetätigkeit.
Stefan Schneider ist Sportwissenschaftler am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Deutschen Sporthochschule in Köln und auch Theologe und verbindet so in seiner Person Sport und Religion. Der Titel seiner Doktorarbeit ist Laufen, Beten. Er war einer derjenigen, die im Zentrum Sport auf dem Kirchentag seine Gedanken zur Rolle von Sport und Religiosität den Kirchentagsbesuchern nahegebracht hat.
Kommst du in ein Stadion, wo Blau-Weiß verfallen wird? Das können nur die Bochumer sein, ja die Fans vom VfL. Ole, Blau-Weiß.
Bereichert durch musikalisch passende Beiträge, so wie es zum Kirchentag gehört, hier mit augenzwinkernden Einlagen der Bochumer A Cappella-Gruppe Wireless. Es ist das erste Mal, dass das Thema Sport auf einem Kirchentag mit Gästen wie dem Präsidenten der Deutschen Fußballliga Reinhard Raubal, DOSB-Präsident Alfons Hörmann, Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière oder der früheren Biathletin Magdalena Neuner ein eigenes Zentrum bekommen hat.
Zentrum heißt ja, dass über die ganze Länge des Kirchentages das Thema Sport prominent besetzt wird. Und das hat einmal natürlich damit zu tun, dass Dortmund als Sportstadt, die ganze Region als Sportregion, Identifikationsfläche für das Thema Sport bietet. Aber auch unser Leitthema Vertrauen ist natürlich eng verbunden mit dem Thema Sport und lässt sich sehr schön verknüpfen mit dem Thema Glauben. Ja, weil im Sport taucht Vertrauen auf, Selbstvertrauen durch Sport. Im Glauben ist es ein ganz wichtiges Thema, dass man eben Gottvertrauen entwickelt.
Erklärt Jonathan Hunger, einer der Organisatoren des Zentrums Sport. Wie es sich für einen Kirchentag gehört, wird fleißig diskutiert. Was haben Sport und Kirche gemeinsam? Welche Rolle müssen beide in der Gesellschaft erfüllen, aktiv und auch als Korrektiv? Und wie gut gelingt ihnen das, wenn Sportler oder Funktionäre in Versuchung geraten? Ob durch Geld, Doping, Macht oder wenn rechtspopulistische oder gar rechtsextreme Personen Einfluss in Sportvereinen erlangen? Der Sportbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland, Volker Jung, sieht die Herausforderung beim Sport genauso wie in der Kirche.
Da müssen Sie Auseinandersetzungen suchen, müssen Sie reden und Sie müssen gegebenenfalls, wenn das jemand aktiv auch nach außen betreibt, müssen Sie auch eine Grenze ziehen und müssen sagen, das geht nicht. Und ähnlich ist es bei Sportvereinen genauso. Was machen Sie, wenn Sie wissen, dieser Jugendtrainer verbindet mit seinem Engagement als Trainer auch andere Ziele? Und da muss natürlich eine Linie her und es ist auch nicht einfach. Das ist richtig schwer.
Und eine der aktuell großen Herausforderungen. Die der Vergangenheit sind im Fußballmuseum zu besichtigen. Welche Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte explizit Fußball und Kirche haben, dazu bietet das Museum zum Kirchentag extra Sonderführungen. Dort werden die Geschichten erzählt zu Helmut Rahns Grubenkohlekreuz, zu den in Stein gemeißelten Fußballspielern am Kölner Dom oder wie man sich in der evangelischen Kirche in Bad Nauheim 2010 beholfen hat. WM-Achtelfinale, Deutschland gegen England und in der Kirche war Gottesdienst. Also was tun? Dorothea Czernecki, die die Gäste durch die Ausstellung führt, erzählt diese Anekdote besonders gern.
Die Spielstände wurden alle auf der Liedtafel durchgegeben.
Eine Liedtafel als Live-Ticker. Neben den ernsten wie auch humorvollen Auseinandersetzungen gibt es auf dem Kirchentagsgelände in Dortmund aber natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst zu bewegen. Ein Aktivpark mit ausgewählten Sportspielen, erläutert Jonathan Hunger. Besonderer Blickfang, ein Kranwagen mit einer überdimensionierten Strickleiter.
Die Himmelsleiter ist natürlich auch ein biblisches Motiv, aber letztlich ist das ein großes Vertrauensspiel, wenn man zu zweit in diese bestimmt 20 Meter hohe Strickleiter erklimmen soll.
Ein Vertrauensspiel, passend zum Motto des Kirchentags. Hier geht es nochmal ganz praktisch darum, dass Bewegung, Spiritualität und die Erfahrung des Glaubens im und durch Sport keine miteinander konkurrierenden Betätigungen sind. Gerade in einer sich verändernden Gesellschaft, betont Theologe und Sportwissenschaftler Stefan Schneider.
Menschen isolieren sich, ziehen sich zurück, alte Menschen werden abgeschoben. Das Prinzip der Großfamilie, in der man sich umeinander kümmert, gibt es nicht mehr. Soziale Isolation führt zu körperlichem und geistigem Abbau. Sport und Glaube, meine Damen und Herren, Sport und Glaube gehören eng zusammen. Sie stehen nicht gegenüber. Auch Bewegung, auch Sport kann was für den Körper tun, für die Seele tun, für das soziale Miteinander in unserer Gesellschaft tun. Und deswegen glaube ich ganz ehrlich, dass Sport auch Seelsorge sein kann.
Eine Reportage vom Evangelischen Kirchentag von Jessica Sturmberg. Und das war Sport am Samstag um 22.50 Uhr. Wie immer bei uns hier von Montag bis Samstag gibt es noch Sport aktuell im Deutschlandfunk. Der ganze Sporttag nochmal zusammengefasst, kompakt in 10 Minuten. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Bis hierhin erstmal danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Friebe. Ihnen noch einen schönen Abend.